Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Natur und wie wir leben und überleben, das ist ein großes Thema, auch im Kinder- und im Jugendbuch. 4 Bücher für alle Altersgruppen, die sich genau damit beschäftigen, stelle ich Ihnen heute vor. Und das mache ich nicht alleine. Mir zugeschaltet sind 2 Kinderbuchexperten, nämlich Silvia Schwab und Tilman Spreckelsen, jeweils aus ihrem Homeoffice. Wir beginnen ganz groß, nämlich mit einer Geschichte der ganzen Erde. Die erreicht uns aus Barcelona. Das Originalbuch ist auch in Katalonisch geschrieben. Aina Bestart ist die Autorin. Sie wurde 1981 auf Mallorca geboren und wenn sie keine Bücher für Kinder illustriert, dann ist sie in der Mode unterwegs. Wie alles begann, heißt dieses querformatige, sehr beeindruckende Bilderbuch. Was erwartet uns genau da, Frau Schwab?
Ja, dabei erwartet uns ein ganz besonderes Bilderbuch für Kinder, aber auch genauso gut für Erwachsene. Es hat ja 2 Titel und das ist interessant. Der erste, Wie alles begann, der stimmt ja eigentlich gar nicht, denn dieses riesige Bilderbuch erzählt die Erdgeschichte fast zu 99%, also nicht nur, wie es losging mit der Erde und ihrer Entwicklung. Und das zweite ist der Untertitel, Eine Reise durch die wunderbare Geschichte unserer Erde. Der signalisiert sehr fein und sehr präzise, was wir hier haben. Es ist nämlich eine Reise. Es ist also kein wissenschaftlicher Bericht, keine reine Aufzählung von Fakten und Thesen, sondern eine Führung durch die Erdgeschichte. Und was haben wir bei Reisen immer in Erinnerung? Das sind Bilder. Und so spielen auch hier die Bilder die Hauptrolle. Und das zweite ist der Begriff wunderbare Erdgeschichte, wunderbare Geschichte. Es ist nicht nur spannend und interessant, es ist einfach wunderbar und eben auch großartig illustriert. Die Bilder sind unglaublich vielseitig. Also es geht los mit kleinen, sehr, sehr präzisen Zeichnungen. Fossilien sind das, Lebewesen, Steine, also aus der frühesten Erdgeschichte. Dann gibt es kolorierte Zeichnungen, die über eine Seite gehen. Und das wirklich Eindrücklichste sind Riesenpanoramen. Die sind ja dann, wenn man das Buch aufklappt, es ist ein Querformat, ungefähr 60 cm breit. Und die zeigen uns Szenen aus der frühen Erdgeschichte. Und dann gibt es etwas Viertes, es hat einen großartigen Effekt. Es gibt nämlich Pergamentseiten. Und diese Pergamentseiten, wenn man sie ein bisschen anhebt, die leuchten und dann sieht man meinetwegen Galaxien, man sieht Wasservögel, man sieht Fische, wie sie da durch dieses leuchtende Weiß des Pergamentes schwimmen.
Sie klingen sehr begeistert. Herr Spreckelsen, wie hat das Ganze denn auf Sie gewirkt?
Ja, ich fand es auch ausgezeichnet. Ich bin vielleicht aus anderen Gründen begeistert. Also ich finde auch, die Illustrationen sind sehr, sehr schön. Und was mir vor allem sehr gefallen hat, ist diese kleine Verbeugung eigentlich vor der Tradition der naturkundlichen Zeichnung. Also man fühlt sich manchmal ein klein wenig ins 19. Jahrhundert versetzt, nicht unangenehm. Es ist keine Kopie, aber es ist eine kleine Hommage eigentlich an diese Epoche der Wissenschaft. Vor allem aber hatte ich das Gefühl, ich lerne sehr viel dabei, weil es sehr, sehr gut strukturiert ist. Ich habe zum ersten Mal wirklich verstanden, wie verschiedene Zeitalter aufeinander abfolgen, was das eine vom anderen unterscheidet. Ich habe zum ersten Mal verstanden, was es eigentlich bedeutet, dass die Erde in ihrer frühen Phase von Meteoriten geradezu bombardiert worden ist, was das für Folgen hat. Und dafür bin ich dem Buch doch sehr dankbar.
Frau Schwab hat ja schon das Wort Wunder oder wunderbar verwendet. Ist das vielleicht auch eine Versöhnung zwischen dem Staunen, der Ehrfurcht, die man empfinden kann angesichts der Evolution oder der Schöpfung und der wissenschaftlichen Betrachtung dieses Vorgangs?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da wirklich eine Versöhnung braucht, weil meiner Erfahrung nach ist die wissenschaftliche Betrachtung von was auch immer, ist das ein gleitender Übergang in ein Staunen. Und da kann sich ja dann auch eine Ehrfurcht anschließen. Was hier natürlich sehr, sehr gut gelungen ist, ist uns vor Augen zu führen, was da für eine Kostbarkeit herausgekommen ist bei dieser detailliert geschilderten Entwicklung, wie viele Zufälle da eine Rolle gespielt haben und wie viele Wegmarken auch anders hätten aussehen können. Also von daher ein Gefühl für die Wertschätzung der Erde stellt sich auf jeden Fall ein.
Aina Bestard, wie alles begann, die wunderbare Geschichte unserer Erde. Wir haben es hier mit einer Übersetzung aus dem Katalanischen zu tun und die ist von Ursula Bachhausen. Erschienen ist das Buch im Gerstenberg Verlag Hildesheim, 80 wirklich üppig illustrierte Seiten, kosten 26 Euro. Und die Originalausgabe erschien in Barcelona und in Zusammenarbeit mit dem dortigen Museum für Naturwissenschaften. So, und beim nächsten Buch geht es um einen Spaziergang durch die Natur. Vor uns liegt ein Bilderbuch des Schweizer Autoren- und Illustratoren-Duos Daniel Fehr und Raphael Colli. Wird schon schief gehen, Ente, heißt es. Und darin sehen wir eine stubenhockende Ente und eine relativ pragmatische Maus. Die beiden werden vor die Tür gelockt. Herr Spreckelsen, Sie wissen mehr.
Ja, am Anfang steht die Verlockung durch einen Brief. Der erreicht die beiden Freunde, die einfach nur Ente und Maus heißen, bei Tisch. Und er lädt sie ein, den neuen Damm zu besichtigen, den ihr Freund der Biber errichtet hat. Als sich die beiden dann auf den Weg machen, ist Ente mulmig zumute. Sie sieht überall Hindernisse und Gefahren, was den Proviant angeht, den richtigen Weg, aber auch Raubtiere wie den Fuchs. Auch möglicherweise kontaminierte Nahrung, die man am Wegesrand findet, macht Ente Sorge, während Maus die betreffenden Beeren einfach pflückt und isst und den widerstrebenden Freund dann weiterzieht. In der Hoffnung, dass das Ziel, nämlich dieser neue Damm, den Weg auch wert ist.
Die Sorglose und der ewig Ängstliche, die Optimistin, der Pessimist. Da ist man ja in Versuchung, durchaus Partei zu ergreifen, zu sagen, boah, die Maus hat's gecheckt, die Ente gefällt uns nicht ganz so gut. Wie ist das denn mit Autor und Illustrator? Ergreifen die Partei? Wie haben Sie das denn gelesen?
Also ich würde sagen, das Tolle an diesem Buch, um damit gleich mal anzufangen, ist, dass genau diese Partei nicht ergriffen wird. Es wäre wahnsinnig leicht zu sagen, schau doch mal, Ente, wir schaffen es doch alles, du bist wirklich etwas zu ängstlich. Aber es gibt so viele Signale, die eben darauf hindeuten, dass die Ente jetzt gar nicht mal immer so falsch liegt und dass die Maus immer richtig liegt. Und das Schönste finde ich eigentlich das Schlussbild. Dann haben die beiden es geschafft, sie sind dann bei dem Biber und die hocken da und der neue Damm. Und wenn man sich dieses Bild so anguckt, dann ist der Damm tatsächlich so gebaut, dass man denkt, ui, wenn der jetzt bricht, dann ist aber wirklich aus für alle drei eigentlich. Und das finde ich ganz schön, dass man eben über das Buch hinweg eine große Spannung auch erhält, Partei zu ergreifen.
Naja, aber nach dem Schlussbild, das Sie jetzt nennen, Tilman Spreckelsen, dann kommt ja noch ein Bild. Da sind die beiden nämlich auf dem Rückweg und die Ente hat schon wieder Sorge, dass es irgendwie schief gehen könnte und dass sie dann in die Dunkelheit kommen und nicht rechtzeitig zu Hause sind. Also ich finde schon, wir als Leser werden dahin geführt, Partei doch zu ergreifen. Wir glauben ja den Bildern viel mehr als dem Text, weil die Bilder sind ja auch das sehr viel raumeinnehmendere. Das Autorenduo nimmt ein Stück Partei für die Ente. Es macht uns auch Mut.
Was für eine Art von Natur ist das denn, die hier gezeigt wird?
Das ist eine sehr strahlende Natur. Ein Sommertag, leuchtende Sonne, leuchtende Felder, alles sehr, sehr hell und glänzend. Also eine absolut positive Natur. Also es gibt eigentlich nirgendwo einen Hinweis, bis auf eine kleine Wolke, die dann mal ihren Schatten auf die beiden wirft, dass irgendwo etwas bedrohlich sein könnte. Und da finde ich eben auch diesen Biber so interessant. Der baut ja mitten in ein Tal einen Staudamm, der da überhaupt nicht hingehört. Ja? Der baut mir so ein Schwimmbad aus Holz. Und das ist wirklich richtig. Wenn das überlaufen würde, platzen würde, hätten die beiden Pech gehabt. Deswegen sehe ich den vielleicht auch ein bisschen doppeldeutig. Der ist für mich einerseits der Künstler, der was macht, was eigentlich gar nicht sinnvoll ist, völlig zweckfrei baut er das Ding rein. Und auf der anderen Seite ist er aber auch einer, der eingreift in die Natur und Dinge tut, die eigentlich gar nicht gut tun.
Es ist auf jeden Fall ein Buch mit vielen Nuancen. Das hört man jetzt schon raus, wenn man Sie beide reden hört. Eine Frage hätte ich noch. Wir leben ja jetzt in einer Zeit, in der viele Menschen aus berechtigten Gründen viele Ängste haben, alte und neue. Haben Sie es auch als Mutmachbuch gelesen?
Ja, da muss man dran denken. Also das kam unmittelbar für mich, wobei ich gar nicht mal glaube, dass Kinder jetzt an Corona denken, ja. Aber mir kam sofort der Umgang mit der Situation heutzutage, wo es auf der einen Seite Leute gibt, die sehr viele Ängste haben, große Bedenken haben. Dann gibt es welche, die sind eher gelassen und vorsichtig. Und dann gibt es eben auch die, die fahrlässig sind oder rücksichtslos. Also die komplette Bandbreite des Umgehens mit Ängsten, mit Unsicherheiten, die könnte man hier auch sehen. Und sie haben natürlich alle aus der Perspektive des jeweils anderen etwas Bedrohliches und jeder für sich aber auch ein Stück Recht.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ein Mutmachbuch wird damit beabsichtigt. Ich würde aber furchtbar ungern ein so schönes, vielschichtiges Buch auf so eine Funktion reduzieren. Also das schwingt allenfalls mit. Es ist aber vor allem die Geschichte von zwei Wesen, die die Welt vollkommen unterschiedlich sehen. Und das ist das Spannende.
Daniel Fehr ist der Autor dieser Geschichte. Raphael Colli hat illustriert, wird schon schief gehen, Enter heißt es. Ist erschienen im Thienemann Verlag Stuttgart, 32 Seiten, kosten 14 Euro. Dass die Umwelt, dass Wälder besondere Orte sein können, verrät uns auch das nächste Buch. Der kleine Flohling ist eine Reihe, die im Oetinger Verlag erscheint. Und vor uns liegt das Buch Abenteuer im Littlewald. Die Autorin ist die 1974 in Norddeutschland geborene Sandra Grimm. Illustriert ist es von Anja Grote. Sie hat an der Rhein-Sieg-Akademie in Hennef studiert. Und ja, ein Flohling, Frau Schwab, was ist das denn überhaupt für eine Gestalt?
Ja, Flohling ist ja der Name dieses kleinen Kerls. Und dieser kleine Kerl ist ein Little. Und ein Little wiederum ist eine Wichtelart, die wohnt im Wald, in einer Idylle, in einem kleinen Dorf. Flohling ist eine Art Tierdoktor. In dieser Little-Gemeinschaft hat jeder eine Aufgabe. Und Flohling ist eben der Tierdoktor, pflegt und tröstet kranke Tiere und rettet Häschen und Schnecken und so weiter. In den Schulferien plant er mit Lisbeth, seiner besten Freundin, eine Sommerwaldschule. Und da sollen vier Kinder den Umgang mit Tieren lernen, auch sich im Wald auskennen lernen. Und das läuft so über 100 Seiten. Dann nimmt die Handlung Fahrt auf und dann gibt es ein buntes Riesenei am Fluss. Dann gibt es ein Gewitter in der Höhle. Dann gibt es eine riesige Seeschlange. Also es wird dann alles etwas spannender und am Schluss ein Happy End, wie ein Kinderbuch es braucht. Wunderbare Little-Kinder feiern dann ein wunderschönes Mittsommerfest.
Das klingt nach einer niedlichen oder vielleicht sogar netten Geschichte. Spiegelt sich das auch in der Sprache, in der Erzählweise wider, Frau Schwab?
Ja, ich finde schon sehr. Also entschuldigen Sie, aber ich habe am Anfang ein bisschen denken müssen an meine Lektüre als Kind. Das ist ja nun auch schon ein bisschen her. Gab es noch die Schneiderbücher und da war auch alles hübsch, da war alles idyllisch, da war alles süß, da wurde fröhlich drauf losgeknuspert und geknabbert und die Kinder schmunzelten versonnen. Also es ist ein bisschen altmodisch in der Sprache, es ist ein bisschen niedlich in der Sprache, manchmal auch ein bisschen behäbig. Also ich denke mal, es ist nicht absolut up to date.
Ich finde es interessant, die Assoziation mit den Schneiderbüchern. Bei mir ging es eher in Richtung Schlumpfenland. Also ich habe mich gefragt, wenn man jedes Mal das Wort Little durch Schlumpf ersetzen würde, würde es dann auch funktionieren? Und klar würde es funktionieren, weil ein Grundprinzip bei den Schlumpfen ist ja, dass jeder Schlumpf eine Funktion hat. Und die wird mit seinem Namen verbunden. Und auch hier hat jeder Einzelne hat ja dann auch eine Funktion. Also es gibt den Tierarzt-Schlumpf sozusagen, oder Entschuldigung, den Little hier natürlich. Und so setzt sich das fort. Und wenn man einmal auf dieser Fährte ist, dann fragt man sich, was ist eigentlich anders? Und ich würde sagen, der fehlende oder doch sehr anders gelagerte Humor ist der Hauptunterschiedsgrund. Denn was hier alles an Humor bemüht wird, das ist tatsächlich für mich das größte Hindernis bei der Lektüre gewesen. Und ganz selten kam mir ein doch überschaubares Kinderbuch so lang vor beim Lesen.
Jetzt kann man schon hören, dass Sie beiden nicht ganz so beeindruckt sind. Aber Frage, hier geht es ja auch um ein Verständnis von Natur. Und zwar um einen wertschätzenden Umgang, den die kleinen Little-Menschen haben mit der Natur. Hat Sie das absolut null beeindruckt?
Nein, das kann man nicht sagen. Man muss natürlich wirklich sagen, das ist ein Buch für Kinder ab 5. Und für Kinder ab 5 sind idyllische, schöne, harmonische Geschichten, die auch mal ein bisschen spannender werden, dann aber, wo sich alles auflöst, sind ja eigentlich absolut okay. Das ist nett zu lesen. Ich habe es auch versucht, ich habe es vorgelesen und merkte, die bleiben nicht unbedingt eng dran, aber die sind auch nicht desinteressiert.
Aber mit Verlaub, dieses Buch handelt ja wesentlich auch davon, dass Kinder wahnsinnig einsichtig sind, auf einmal feststellen, Schule ist ja doch ganz toll, die sind wahnsinnig brav. An einer Stelle, die Kinder verstanden jedes Mal, warum es falsch war, was sie gemacht hatten, und dann taten sie es nicht wieder. Also das ist doch tatsächlich, da wird eine Elternperspektive, ein Wunsch, wie Kinder sein sollen, an Kinder herangetragen. Und das sollen die jetzt auch noch als Kinderbuch lesen. Ich fand das ein klein wenig übertrieben.
Eine Zumutung.
Gut, ich glaube, man darf festhalten, dieses Buch ist bei Ihnen beiden durchgefallen. Von Sandra Grimm, Der kleine Flohling, Abenteuer im Littlewald heißt die Reihe. Die Illustrationen sind von Anja Grote, erschienen im Oettinger Verlag Hamburg. Jedes Buch hat um die 200 Seiten und kostet 15 Euro. So, und jetzt haben wir noch den neuen Roman des britischen Autors David Amond. Er ist ein sehr produktiver Autor, das schon viele, lange Jahre, 1951 geboren. Und er hat ein sehr breites Themenspektrum. Er kann sozialrealistisch vorgehen, märchenhaft oder eben auch ein wenig von beidem. In diesem Buch kehrt er zurück nach Newcastle upon Tyne. Aus der Gegend kommt er auch und es geht um seinen neuen Roman Bone Music. Herr Spreckelsen, auf Deutsch würde dieser Titel ja heißen Knochenmusik. Was hat man sich darunter vorzustellen?
Ja, der Roman nimmt die Perspektive der 15-jährigen Sylvia ein. Sie lebt in Newcastle im Norden Englands. Ihr Vater ist Fotograf und vorwiegend an Kriegsschauplätzen unterwegs. Die Mutter ist Künstlerin und Sozialarbeiterin. Und weil diese Mutter eine Auszeit von ihrem anstrengenden Job braucht und wohl auch die Beziehung zu ihrem Mann in einer Krise steckt, zieht sie mit ihrer Tochter in ein abgelegenes Dorf, in dem sie früher schon mal gelebt hat. Für Sylvia allerdings ist diese Umgebung ganz fremd. Und dann lernt sie nicht nur den ungewöhnlichen jungen Gabriel und dessen Familie kennen, sie beginnt auch, sich auf diese Fremde einzulassen und ganz seltsame Erfahrungen zu machen. Das sind Erfahrungen, die sie aus ihrem Körper und ihrer bisherigen Existenz herausführen. Sie begegnet zum Beispiel einem Mädchen, das eigentlich aus der Steinzeit zu stammen scheint und gleichzeitig eng mit ihr verbunden ist. Und sie entdeckt vor allem, welche Rolle Musik für einen Einzelnen ebenso wie für eine Gruppe von Menschen spielen kann, wenn Worte nicht mehr ausreichen, um sich zu verständigen. Und das ist eben diese titelgebende Knochenmusik oder Bone Music.
Genau, sie spielt auf einer Knochenflöte, die sie sich auch selbst anfertigt. Die Kenntnisse dazu fliegen ihr zu und sie hat eine quasi schamanistische Erfahrung. Frau Schwab, wie hat das Ganze denn auf Sie gewirkt?
Ja, diese quasi schamanistische Erfahrung wird ja eigentlich gut vorbereitet. Also sie tritt ja aus sich selber heraus und wird eins mit der Natur und mit dem Wald und mit dem Leben und mit der Geschichte. Da gibt es aber einige Stellen, die das schon vorbereiten, wo sie auch durch die Musik schon ein Stück sich selber fast verlässt, wo sie sich in eine Flöte verwandelt. Also psychologisch würde ich sagen, ist das schon nachvollziehbar. Was ich nicht nachvollziehbar fand, war doch diese literarische Gestaltung dieser Erfahrungen, denn die war sehr pathetisch, sehr hoch, emotional ist vielleicht das falsche Wort, sehr geistvoll und ja, irgendwo auch ein Stückchen für mich, also einfach nicht nachvollziehbar. Also das verschwimmt für mich alles ein wenig.
Das ist interessant, denn mir ging es ganz anders. Ich fand eigentlich diese literarische Gestaltung doch recht passend, weil es eine Gestaltung ist, die eben in keiner Weise gefällig ist, die in jeder Hinsicht Stolpersteine uns in den Weg legt und damit signalisiert, verwechselt das jetzt bloß nicht mit einer realistischen Abbildung von außen, sondern taucht mit ein in ein Erleben, wie es eben diese Sylvia hat im Rahmen dieses Romans. Und man kennt es ja bei David Almond im Grunde genommen auch schon aus anderen Büchern, also etwa das vorige, Der finsterhelle Tag, auch ein fantastisches Buch in derselben Gegend ungefähr angesiedelt. Da ist er ja auch ganz nah an der Figur, aber lässt sie eben Dinge erleben, die sie wiederum aus ihrem Alltag heraustreten lassen. Und das wird eigentlich ganz ähnlich geschildert. Mir hat es sehr gefallen.
Ja, es geht ja im Grunde um die Suche nach der Identität. Da ist ein pubertierendes Mädchen, das familiär in einer schwierigen Situation ist, weil die Mutter und der Vater nicht mehr zusammenleben. Der Vater ist Kriegsreporter und entfernt sich immer mehr von der Familie. Und sie ist auf der Suche nach dem, was sie ausmacht und was für sie wichtig ist, auch für, nach ihrer Zukunft. Und ich habe den Eindruck, diese Identitätssuche läuft ab letztendlich über Entgrenzung, über auch man könnte sagen, augenblicklichen Identitätsverlust. Und das ist vielleicht so eine Erfahrung, wie man sie in der Meditation machen kann. Oder ja, fast so ein bisschen, ich musste an religiöse Ekstase denken. Aber der Begriff Schamanismus hat mich dann doch ein Stückchen zu weit geführt. Und das kam mir dann doch oft auch etwas extravagant und gekünstelt vor.
Diese Entgrenzung steht ja auch im Gegensatz zu ihrer vorherigen Existenz. In der Stadt war sie auf Klimamärschen unterwegs, hat sich der Fridays for Future-Bewegung angeschlossen und jetzt geht es eher ins Spirituelle, Schamanistische, Esoterische, wie immer man das bewerten will. War diese Wandlung denn für Sie glaubhaft, Herr Spreckelsen?
Ja, denn es geht das ganze Buch hindurch eigentlich um eine Suche, das stimmt, eine Identitätsfindung. Es geht aber auch darum, ganz, ganz stark diese beiden Welten zusammenzubringen. Die Welt der Stadt, die Welt der Agitation und die Welt der Naturerfahrung. Und das wird am Ende eigentlich in ein ganz wundervolles Bild gebracht, wie sie dann eben mit ihren Erfahrungen, die sie in der Natur gemacht hat, in die Stadt zurückkehrt und sie unmittelbar wiederum mit dieser Knochenmusik, mit dieser Bone Music anwenden kann auf einer dieser Demonstrationen. Und genau das ist eigentlich mehr ein Bild für mich als die Schilderung einer realen Situation. Aber es zeigt, wohin David Almond eigentlich will mit dieser Geschichte.
Im Hintergrund liegt ja die große Klimakrise unserer Zeit. Zeigt er denn da einen Lösungsweg auf? Haben Sie das so gelesen?
Bei Sylvia fällt ja diese ganze magische Naturerfahrung auf sehr fruchtbaren Boden. Und sie verbindet sich, wie das eben schon gesagt wurde, mit der ganz pragmatischen Umweltbewegung. Und vielleicht wäre das eine Idee, dass wenn diese ganze Umweltbewegung noch etwas weniger agitatorisch und dafür ein Stück spiritueller oder magischer oder naturverbundener wäre, dass das vielleicht ihr noch etwas mehr Tiefe und Überzeugungskraft geben könnte.
Ich glaube das auch. Ich glaube, dass sie letztlich der Bewegung sagt, guckt euch doch vielleicht mal an, was ihr da retten wollt. Und ihr könnt es hinterher vielleicht mit größerem Nachdruck tun.
David Almond und sein neuer Roman Bone Music. Aus dem Englischen übersetzt wurde er von Alexandra Ernst. Erschienen ist er im Verlag Freies Geistesleben Stuttgart. 216 Seiten, 18 Euro. Und das war's im Büchermarkt mit Tipps für junge Leserinnen und Leser. Ich danke meinen Mitstreitern Sylvia Schwab und Tilman Spreckelsen für ihre wie immer sachkundigen Ausführungen. Alle der von uns besprochenen Bücher sind ganz neu. Falls Sie, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, es noch nicht in Ihrer Buchhandlung finden, es lässt sich sicher vorbestellen und wird in Kürze erscheinen. An dieser Stelle geht es jetzt weiter mit Manfred Kläuber und Computer und Kommunikation. Und für Ihre Aufmerksamkeit für den samstäglichen Büchermarkt dankt Tanja Lieske.